Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Köln lässt die Kunstmesse Art Berlin fallen. Eine Überraschung oder absehbarer Schachzug? Comeback der Legende. Stefan Pucher bringt Ronald M. Tschernikau an die Volksbühne. Lehrer und Schüler wollen eine Skulptur des Nazi-Lieblings Arno Breker vor ihrem Gymnasium weghaben. Die Stadt Wuppertal pocht auf Denkmal- und Ensembleschutz.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Art Berlin ist die wichtigste Messe für Gegenwartskunst in Berlin und sie ist das Herzstück der Berlin Art Week. Eigentlich muss man sagen, sie war das Herzstück, denn die Kölnmesse steigt aus dem Vertrag mit der Art Berlin aus. Die Kölnmesse betreibt auch die Art Cologne, international wichtig für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. 2017 stieg sie bei der Art Berlin ein und nun ist das Ende verkündet worden. Der Kunstkritiker Carsten Probst ist bei mir im Studio. Guten Abend.
Guten Abend.
Hat sich das Aus für die Art Berlin angekündigt oder kam das doch alles ein bisschen überraschend?
Ja, es kam schon überraschend, zumindest in der Plötzlichkeit, fand ich. Einfach weil vor 3 Jahren, als die Kölnmesse ja die Art Berlin gegründet, beziehungsweise dann die ABC, die Art Berlin Contemporary, übernommen hat, so vollmundig versprochen hat, wir wollen den deutschen Kunstmessestandort fördern, wir wollen eigentlich, dass unter allen Umständen in Berlin, in der Hauptstadt, auch eine große überregionale Messe stattfindet. Das hat man jetzt sich offenkundig doch relativ schnell wieder anders überlegt. Also wer will, kann natürlich jetzt rückblickend Anzeichen so ein bisschen finden. Die letzte Messe lief jetzt nicht gerade glamourös, also ein bisschen freudlos auch. Wichtige Berliner Galerien waren schon nicht da, auch größere Namen von auswärts, obwohl man denen ja so die Kojen noch hinterhergetragen hat eigentlich. Andererseits hat man eigentlich erstmal, oder würde ich erstmal damit rechnen, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann reden die Kölner vielleicht auch erst noch mal mit den Berlinern oder mit der Berliner Politik vielleicht auch. Das ist nun aber anscheinend gar nicht passiert. Und dass das eben nicht passiert ist, sondern einfach man aussteigt, das hat meiner Meinung nach dann doch wieder mit anderen Sachen zu tun. Also jetzt subjektiv, das wird Ihnen keiner offiziell bestätigen, wenn Sie dann weiter fragen. Aber wir haben gesehen, die Art Berlin wurde vor 3 Jahren eben als Nachfolgerin der ABC gegründet, als just die Schweizer Messe in Basel als Investor bei der Art Düsseldorf eingestiegen war, also direkt in der Nachbarschaft der Art Cologne, die von der Kölnmesse ja betrieben wird. Und 1,5 Jahre später ist die Schweizer Messe da ja wieder ausgestiegen als Investor. Die Düsseldorfer Kunstmesse hat sich dann neue Investoren gesucht. Die interessieren sich aber für was völlig anderes. Die gehen eher auf den asiatischen Markt und wollen die Düsseldorfer so als Regionalmesse machen. Und siehe da, plötzlich lohnt sich für die Kölner auch das Berliner Engagement nicht mehr. Also ich würde eigentlich sagen, das unterstreicht, wie wirtschaftlich irrelevant eigentlich eine überregionale Kunstmesse in Berlin gesehen wird. Und ja, man hat, also ich glaube, man muss sich damit abfinden, dass man da irgendwie nur so eine Art Chipkarte in diesem Spiel der Messen war.
Die Kölner machen ja für die Entscheidung im Wesentlichen die Stadt Berlin verantwortlich. Mhm. Muss man da wirklich die Schuldigen suchen?
Ja, Sie sagen es ja auch offiziell, also am Standort, diesem historischen Flughafen Tempelhof, wo die Messe ja abgehalten wurde Ihnen jetzt also von dieser landeseigenen Verwaltungsgesellschaft keine Perspektive über das nächste Jahr hinaus mehr garantiert. Auf der Messe wird selber kaum Geld verdient, also man fühlt sich auch so ein bisschen zurückgesetzt neben der anderen Kunstmesse. Offensichtlich, das drang auch jetzt so ein bisschen durch. Es gibt nämlich noch eine kleine Messe, die ebenfalls in Tempelhof stattfindet, Positions. Die hat nicht diese überregionale Ausstrahlung, aber die ist offensichtlich sehr gut vernetzt in der Berliner Lokalpolitik. Und ja, vielleicht mochte man diese Konkurrenzsituation nicht. Also, aber andererseits muss man sagen, der rot-rot-grüne Senat in Berlin, der braucht die Kunst nicht mehr so wie frühere Senate in Berlin, die Kunst nicht mehr so als Mittel für die Hauptstadtwerbung. Es gibt keine Lobby einfach mehr für diese überregionale Kunstmesse in Berlin. Das finde ich andererseits aber auch nur ehrlich, muss ich sagen, weil dieser vorherige Zustand, wo sich so Berliner Politiker ganz gerne diese Berliner Künstler so als Statisten für die Hauptstadtwerbung genommen haben. Das fand ich auch ganz schön schwierig, ehrlich gesagt. Also man sollte sich, glaube ich, jetzt erstmal damit zufrieden geben.
Es gab ja kürzlich eine Umfrage des Landesverbandes Berliner Galerien. weil eben zahlreiche Berliner Galerien in den letzten Jahren noch geschlossen haben. Und über alle, also 80% der Befragten haben angegeben, unter den heutigen Gegebenheiten würden sie keine Galerie mehr eröffnen in der Stadt. Ist daran auch Berlin schuld oder nicht nur?
Nee. Naja, dafür kann Berlin natürlich nichts. Das erzählen Ihnen Galeristen auf jeder Kunstmesse natürlich, wie schwierig es im Moment ist. Es hat auch viele Gründe, also teilweise in der Politik erhöhte Mehrwertsteuer für Kunstverkäufe. Aber das, die allgemeine Wirtschaftslage trifft eben viele kleinere, mittlere Galerien eben. Insgesamt muss man sagen, der Kunstmarkt, der Ruf des Kunstmarktes hat so ein bisschen gelitten. Die ganze Szene hat sich ja stark politisiert. Dafür kann Berlin natürlich auch nichts. Es wird auch weiterhin Geld verdient mit Kunst. So ist es ja nicht. Nur eben in Berlin nicht.
Es gibt in Berlin das Gallery Weekend im Mai und im Herbst die Art Week. Sie hatten die Kunstmesse Positions schon erwähnt. Wie wird denn, kann man sagen, dass diese hochkarätige Kunstmesse, die nun abhanden kommt, fehlen wird? Wie wird sich die Kunst in dieser Hauptstadt entwickeln?
Das ist es ja gerade, Frau Brinkmann. Ich glaube, es wird sich eigentlich gar nicht viel ändern, leider. Also die Positions hat angekündigt, sie will in jedem Fall weitermachen, egal welchen Standort, auch egal unabhängig vom Standort Tempelhof. Das Gallery Weekend ist ein Erfolgsmodell im Mai. Das läuft von selber quasi konkurrenzlos gut. Die Art Week wird es auch weiterhin geben, also nur eben vielleicht ohne die überregionale Kunstmesse. Eigentlich hat jetzt, muss man sagen, die Stadt dreimal die Erfahrung gemacht, dass sie mit so einer überregionalen Kunstmesse nach 1990 gescheitert ist. Erst mit dem Art Forum, dann die ABC, Art Berlin Contemporary, jetzt die Art Berlin. Irgendwo fehlt mir so ein bisschen die Fantasie dafür, wie es weitere Visionen in dieser Hinsicht geben soll. Sagen wir es vielleicht nochmal andersrum. Für Berlin ist die Kunstszene extrem wichtig, aber das vielleicht nicht in dem Sinn von so Repräsentation oder Gentrifizierung. Stand jetzt gibt es in Berlin immer noch sehr, sehr viele Künstler und der Berliner Senat versucht gerade jetzt, Atelierhäuser zu fördern oder möglicherweise auch kleine Galerien. Und das scheint mir eigentlich der Reizpunkt und der wichtige Ansatz zu sein, um die Szene lebendig zu halten.
Die Kölnmesse steigt aus dem Vertrag mit der Art Berlin aus. Der Kunstkritiker Carsten Probst hat diese Entscheidung eingeordnet. Besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Von Arno Brekers Monumentalstil waren die Nationalsozialisten hin und weg. Hitler schenkte dem Bildhauer ein Schloss und geräumige Staatsateliers. Brekers Name wurde auf die sogenannte Gottbegnadetenliste gesetzt. Das heißt, man fand ihn als Künstler unersetzlich und stellte ihn vom Kriegsdienst frei. Schickte ihn nach Paris, wo er in arisierten Stadtpalais weiter modellierte und nichtdeutsche Künstler traf, auf die er sich nach dem Krieg berufen konnte, als es darum ging, bei der Entnazifizierung als Mitläufer davonzukommen. Das klappte und in Brekers Atelier saßen bald wieder hochrangige Politikermodell. Überlebensgroß, aber nicht monumental ist die Skulptur der antiken Göttin Pallas Athene. 1957 wurde diese Plastik vor dem Wuppertaler Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium aufgestellt. Nach einer kompletten Sanierung und Neugestaltung will die Schule, dass man Brekers Pallas Athene entfernt, aber die Stadt Wuppertal zieht da nicht mit. Meine Kollegin Berit Hempel hat heute Abend eine öffentliche Diskussion zum Streitthema besucht. Frau Hempel, warum wollen Lehrer und Schüler nicht länger an der Skulptur vorbeigehen, wenn sie das Gymnasium betreten?
Also es gibt dazu mehrere Gründe. Also einmal ist das ganze Areal ja verändert worden, als die Skulptur 1957 aufgestellt wurde. Da war der Schulhof noch begrenzt, es gab ein Tor und man muss sich das so vorstellen, dass Pallas Athene da steht. Sie hat ein Schwert in der Hand, Speer in der Hand, der zielt nach unten, also auf diejenigen, die da auf sie zugehen. Sie hat einen Helm auf dem Kopf, sie steht da ganz ruhig da, so leicht klassizistisch und das passt alles nicht mehr zu diesem einmal baulichen neuen Ensemble, als aber auch, dass es nicht mehr dazu passt, wie die Schule sich nämlich jetzt zeigen möchte, als Schule ohne Rassismus, als Schule mit Courage und da wirkt diese kriegerische Figur einfach fehl am Platz. Und das hat auch Felix Krämer vom Museum Kunstpalast gesagt.
Es gibt interessanterweise kaum andere Athen, die mit in dieser kriegerischen Funktion, also in dieser Abwehrhaltung gezeigt werden. Und eine, die ich gefunden habe, ist bezeichnenderweise ein faschistisches Denkmal, nämlich von 1932 in Italien, wo es eben auch diese kriegerische Geste gibt. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass sozusagen als einzige Referenz, die im öffentlichen Raum steht, ein Denkmal ist, was die Faschisten errichtet haben. Und ich finde, man kann schon zu Recht fragen, ist es wirklich der Kontext, der zu einer Schule passt?
Ich hatte ja eingangs gesagt, Frau Hempel, dass die Stadt diese Skulptur eigentlich erhalten möchte. Welche Argumente bringt sie denn dafür vor?
Matthias Nocke, Beigeordneter der Stadt Wuppertal, war da und der sieht auch schon diese Skulptur streitbar. Also er sagt, diese Skulptur ist ein Stein des Anstoßes, aber er möchte jetzt kein Abräumen des Mobiliars. Man soll sich damit auseinandersetzen. Und er betont aber auch nochmal, dass diese Skulptur und ihr Fundament seit 1997 unter Denkmalschutz stehen. Das heißt, das ist das Argument, man kann sie nicht bewegen, man kann damit nichts machen, als sie da stehen lassen. Andere Schüler haben aber auch nochmal betont, dass sie diese Skulptur gar nicht so als heroisches Menschenbild sehen, sondern eher so als humanistisches, dass sie sich beschützt fühlen von dieser Figur, die für sie dann wiederum gar nichts Aggressives hat, sondern wirklich dieser Speer, unter dem sie dann durchgehen und der sie quasi beschützt.
Wie erregt ist denn heute Abend eigentlich diskutiert worden?
Also es ging eigentlich erstaunlich ruhig, ja, vonstatten sozusagen. Also es gab halt verschiedene Positionen. Also zwei Schülerinnen waren auf der Bühne. Dies waren Landessiegerinnen beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, die mit ihrer Arbeit über diese Skulptur gewonnen hatten. Dann, die sich auch dafür stark machten, dass diese Skulptur da stehen bleibt als Zeitdokument. Isabel Pfeiffer-Pönsken war da, die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Die betonte nochmal, und da hat sie auch durchaus recht, wie hässlich diese Skulptur eigentlich auch ist. Und Felix Krämer, der eben schon erwähnte Generaldirektor, der brachte dann auch nochmal vor, dass doch man die Schüler und Lehrer ernst nehmen müsste in ihrem Bemühen, diese Skulptur halt nicht mehr dort zu sehen.
Brecker hat ja viele Politikerbüsten modelliert, aber auch Künstler saßen bei ihm im Atelier und das Sammlerpaar Peter und Irene Ludwig ebenso. Brigitte Franzen aus dem Vorstand der Peter und Irene Ludwig Stiftung war ja auch eingeladen. Wie steht sie denn in diesem Konflikt da?
Also das ist das Erstaunliche, finde ich, auch wie Arno Breker nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich weitergemacht hat. Und ich finde es auch erstaunlich, dass es überhaupt möglich war, 1957 diese Skulptur da aufzustellen. Ich finde es erstaunlich, dass er Leute porträtiert hat wie Konrad Adenauer, Rudolf Oetker, Peter und Irene Ludwig, Ronald Reagan, Jean Cocteau und so weiter. Und natürlich hat Brigitte Franzen da auch eine kritische Haltung. Sie betont nochmal, wie anpassungsfähig Breker war, also sowohl vor der Nationalzeit, vor der Zeit des Nationalsozialismus, als auch hinterher, wo es dann ja mit den Erfolgen in Anführungszeichen weiterging. Und sie bezeichnete diese Skulptur quasi als Camouflage und betont auch wirklich nochmal, dass diese Skulptur, egal wie sie jetzt wirken würde, auf die Schüler, auf Eltern oder auf Lehrer, ob jetzt beschützend oder kriegerisch, diese Skulptur hat ihre Wurzeln im Faschismus. Und sie hatte drei Überlegungen, Vorschläge, was man machen könnte mit ihr.
Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten. Und zwar einmal natürlich die Kommentierung als solches. Also das ist ja auch schon passiert mit einer Tafel. Das müsste man vielleicht nochmal sich anschauen und überlegen, ob der Text wirklich noch ausreicht, ob man den ergänzen könnte. Es gäbe aber natürlich auch die Möglichkeit, ganz bewusst sie abzunehmen und beispielsweise ins Museum zu bringen und sie dann dort zu kommentieren. Man hätte aber auch die Möglichkeit, sie natürlich zu ergänzen. Also man könnte auch einen Bildhauerin, Bildhauer, Künstlerin, Künstlerin fragen, ob da jemandem ein interessanter Kommentar dazu einfällt.
Soweit Brigitte Franzen. Frau Hempel, glauben Sie, dass die Stadt und die Schulkonferenz sich bald einigen werden?
Doch, den Eindruck hatte ich schon. Also mögen die Positionen vorher vielleicht etwas festgefahren gewesen sein. Es ist signalisiert worden, wir wollen uns nochmal zusammensetzen, die Schule und die Stadt. Also Matthias Nocke hat das auch betont, wenn er eingeladen ist, dann kommt er auch nochmal mit der unteren Denkmalbehörde. Da wird dann wahrscheinlich nochmal drüber geredet, wie man mit dieser Art des Denkmals, ne, dieses Bestandsschutzes durch dieses Dokument Denkmal gelöst oder verändert werden kann. Und viele waren sich wirklich einig oder stimmten diesem letzten Vorschlag zu, also dieser Skulptur nicht unbedingt den Platz zu verändern, sie nicht irgendwie zu verstecken oder sonst irgendetwas zu machen, sondern eine zeitgenössische, aktuelle Auseinandersetzung mit dieser Skulptur, mit dieser Skulptur zu suchen andere Künstler in Form eines Wettbewerbs oder so aufzufordern, wirklich mit dieser Skulptur in unserer heutigen Zeit, das muss man ja auch beachten, in dieser heutigen Zeit zu arbeiten.
In Wuppertal wird nachgedacht über den Umgang mit einer Skulptur des Bildhauers Arno Breker. Sie steht noch auf einem Schulgelände. Informationen und Eindrücke dazu kamen von Berit Hempel. Dafür besten Dank, Frau Hempel.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Seitdem Silke und Holger Friedrich im September den Berliner Verlag und damit die Berliner Zeitung gekauft haben, sorgt das Unternehmer-Ehepaar für Schlagzeilen. Erstens, weil sie mit der Zeitungsbranche bislang nichts zu tun hatten. Zweitens, weil die Welt am Sonntag Mitte November einen Text veröffentlichte, der belegt, dass Holger Friedrich von 1988 bis 1989 von der Stasi als inoffizieller Mitarbeiter geführt wurde. Die Berliner Zeitung hat nach dieser Enthüllung die ehemalige Stasi-Unterlagenbeauftragte Marianne Birtler und den Historiker Sascha Ilko Kowalczuk um ein Gutachten gebeten. Seit heute Mittag steht es auf den Webseiten der Berliner Zeitung und der Robert-Havemann-Gesellschaft. Matthias Dell hat das Gutachten für uns gelesen. Jetzt ist er im Studio. Hallo.
Hallo.
25 Seiten lang ist die Expertise. War es eine erhellende Lektüre?
Auf jeden Fall. Man braucht Zeit. Aber der Text ist bemerkenswert, weil er ganz anders ist im Ton als der journalistische Text der Welt am Sonntag, der das damals öffentlich gemacht hat. Das geht zum Beispiel damit los, dass die ihre wissenschaftliche Methode, wie sie es nennen, erklären, also darauf hinweisen, dass natürlich, was man eigentlich weiß, in den Stasi-Akten logischerweise nicht die Wahrheit steht, sondern dass es da auch ganz häufig darum ging, dass Leute, die verfasst haben, quasi Arbeitsnachweise erbringen wollten, was man heute ja auch kennt, dass man quasi die Anforderungen des Chefs erfüllen will, den Erwartungen entgegenkommt und so weiter. Das heißt nicht, schreiben sie auch, dass gelogen wurde, aber es wird eben deutlich wieder, was vermittelt wird, dass zum Beispiel Gespräche geführt wird mit Friedrich, die dann der Führungsoffizier abgehört hat und zusammengefasst hat. Und das ist dann praktisch der Aktentext. Und da gibt es zum Beispiel so einen Unterschied. Bei der Welt heißt es, er hat einen Bericht geschrieben. Hier heißt es, unter Anleitung des Führungsoffiziers. Und ich finde, das ändert schon nochmal was darauf, weil man eben merkt, was da für Vermittlungsgrade eingebaut ist. Und genau, das Tolle ist aber auch vor allen Dingen am Text, dass es eben sehr nüchtern, sehr distanziert und sehr ruhig verfasst ist.
Und Birtler und Kowalczuk, wie beurteilen die beiden dann die IM-Tätigkeit von Holger Friedrich?
Also sie formulieren am Ende 6 Punkte, die so als Feststellung, als Bewertung markiert sind. Gleichzeitig sagen sie vorweg, aber auch sie wollen das politisch und moralisch überhaupt nicht bewerten. Man könnte sagen, das Gutachten entspricht eigentlich dem, was Friedrich selbst erzählt, dass er nämlich irgendwie nur in einem Fall, sagen sie, konnte festgestellt werden, dass es eine strafrechtliche Belehrung eines Menschen gab, über den Friedrich berichtet hat. In anderen Fällen müsste man das in Akten Dritter finden. Dass sie das finden, halten sie es nicht für wahrscheinlich. Gleichzeitig ist es auch so, dass sie offenlegen, dass der Druck, unter dem Friedrich eingewilligt hat in die Arbeit, weil er selber dachte, er würde wegen Republikflucht verdächtigt, dass diese Ermittlung der Stasi bereits fallen gelassen worden war, als der Vorgang beging. Und was dann auch so Momente sind dieser Bewertung, dass sie zum Beispiel konstatieren, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen den Einschätzungen des Führungsoffiziers über die Informationen und den Informationen, die sie da entnehmen konnten.
Nun existiert ja über Holger Friedrich nicht nur eine Täterakte, sondern auch eine Opferakte. Die Welt durfte diese nicht einsehen, Birtler und Kowalczuk schon. Was haben Sie darin gefunden?
Das ist im Prinzip so ein bisschen die Vorgeschichte, die eben dazu führt, dass Friedrich dann das Gefühl hatte, auch am Anfang wird auch bemerkt, dass er da jetzt versucht, quasi seinen guten Willen zu zeigen, weil er eigentlich das Gefühl hat, er könnte selber drankommen, er könnte in Schwedt landen, im Gefängnis dort. Und das ist insofern ganz interessant, weil das eben auch sehr detailreich beschrieben wird. Da gibt es so eine merkwürdige Phase, wo er irgendwie in Texten so Revolutionsfantasien hat und dem Schlüssel zur Waffenkammer spricht und so weiter, gleichzeitig aber in den Texten selber schreibt, wenn das jemand mitliest, für den es nicht gedacht ist, ist nur ein Scherz, ist ein schlechter Scherz. Da jetzt zu rekonstruieren, was ernst und was nicht ernst ist, ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Und dann gibt es so eine Phase, wo eben die Ermittlungen der Stasi zunehmen, wo dann im Urlaub, den er mit seiner Freundin damals hat, 16 Leute auf ihn angesetzt sind, denen die beiden aber immer wieder entwischen, woraufhin dann die Stasi auch konstatiert, dass die Aktion nicht so richtig gut vorbereitet gewesen sei. Und dann hat das MFS sich auch einen Nachschlüssel zur Wohnung besorgt, um eben Material über ihn zu finden, was dann zu dem Eindruck führte, dass sie alles über ihn wüssten. Also insofern kann man gut verstehen, an welchem Punkt er da eigentlich in diese Arbeit eingewilligt hat.
Es ist heute noch ein Text aus der Zeit online gegangen. Darin hat eine Reporterin, die Friedrichs eine längere Zeit begleitet, kurz vor Redaktionsschluss hat dann Holger Friedrich gegen die Vereinbarung seine Äußerungen zurückgezogen, den Abdruck untersagt. Was sagt das denn über den Verleger aus, Matthias Dell?
Ja, es macht das sehr rätselhaft und ist auch sehr merkwürdig. Und ich weiß nicht, ob die Begriffe naiv oder ungeschickt da eigentlich noch ausreichen, um zu beschreiben, wie schlecht oder nicht existent die PR-Strategie der Friedrichs da eigentlich ist. Weil wenn ich in dem Moment, wo ich zusage, ja, die Reporterin kann mich begleiten, dann muss mir ja klar sein, dass dann über mich geschrieben wird und dass ich damit ja auch irgendwas verbinde und mir davon was erhoffe. Das, also ja zu sagen und dann doch wieder nein zu sagen, passt irgendwie nicht, gibt nach außen kein gutes Bild, irgendwie ergibt kein Image. Und wenn man da wieder gerade sieht, weil sie ja auch diese Stasi-Tätigkeit eben nicht damit selber in die Öffentlichkeit gegangen sind, wo auch klar ist, wenn sowas da ist, wird es jemand finden. Und wenn man jetzt diesen Birtler-Kowalczuk-Text liest, könnte man eigentlich sagen, das wäre ein Weg gewesen, gleich am Anfang mit sowas hinauszugehen, noch dem Ganzen eine Rahmung zu geben, eine Erklärung zu geben. Und dann wäre die Debatte vielleicht auch anders gelaufen, weil man es selber von sich aus in der Hand gehabt hätte und hätte womöglich damit auch einen Fall zeigen können, dass dieser Umgang, den wir ja seit 30 Jahren haben, mit der Vergangenheit der DDR, dass der vielleicht auch mal anders angegangen werden kann.
Marianne Birtler und der Historiker Sascha Ilko-Kowalczuk haben die IM-Tätigkeit von Holger Friedrich begutachtet. Die Expertise, die auf moralische und politische Beurteilung verzichtet, ist online einsehbar. Matthias Dell hat sie für uns gelesen. Dankeschön.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Matthias Thieme, Chefredakteur der Frankfurter Neuen Presse, wechselt am 1. Februar zur Berliner Zeitung. Als dortiger Chefredakteur werde sein Schwerpunkt Digitales sein, teilte die Mediengruppe mit. Der Streit um die Leitung der Berliner Bauakademie wird jetzt juristisch ausgetragen. Nachdem an die 500 Architekten und Museumsfachleute in einem offenen Protestbrief darauf hinwiesen, dass der zum Gründungsdirektor ernannte SPD-Politiker Florian Pronold keines der Kriterien der Stellenausschreibung erfüllt, klagen zwei unterlegene Mitbewerber nun vor Gericht. Am 9. Januar soll in Berlin über den Eilantrag entschieden werden, das teilte das Landesarbeitsgericht mit. Greta Thunberg glaubt nicht an Ursula von der Leyens europäischen Klimaschutz-Green Deal.
Die größte Gefahr ist nicht, dass gehandelt wird, sondern dass Politiker und Konzernchefs so tun, als würden sie handeln und tatsächlich nichts tun, außer Dinge anzukündigen und clevere PR zu machen.
Gleichzeitig mit der Kritik der Fridays for Future Gründerin kam die Meldung aus New York, das Time Magazine hat Greta Thunberg zur Person des Jahres 2019 gekürt. Es sei ihr gelungen, Sorgen über den Planeten in eine weltweite Bewegung zu verwandeln. In Ungarn wird die Kultur stärker kontrolliert. Mit der Mehrheit der Regierungsstimmen wurde das umstrittene Gesetz im Eilverfahren vom Parlament verabschiedet. Das Gesetz sieht vor, einen nationalen Kulturrat zu schaffen, der die, wie es heißt, strategische Lenkung der kulturellen Sektoren durch die Regierung ermöglicht. Die Freiheit der Kunst reiche zwar weit und Rap beinhalte sprachliche Grenzüberschreitungen, aber erlaubt ist trotzdem nicht alles. Zu diesem Schluss kam heute das Landgericht München I und untersagte dem Rapper Flair weiter zu behaupten, sein musikalischer Kollege Bushido und seine Ehefrau hätten nicht gemeinsam 4 Kinder. Auch wenn Diffamierungen Teil des Rap als Kunstform seien, dürfe die Musik nicht vorgeschoben werden, um beleidigende Inhalte zu transportieren. In seiner Show Late Night Berlin hat Klaas Häufer Umlauf schon mal Abschied genommen.
Das
Morgen, nach 6 Jahren, gibt es auf ZDF Neo die letzte Ausgabe von Jan Böhmermanns Neo-Magazin Royal. Bis heute hat der Satiriker einiges aufgemischt. Im Herbst 2020, so die Planung heute, kommt er mit einer neuen Sendung im ZDF-Hauptprogramm wieder.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ronald M. Tschernikau, in Magdeburg geboren, bei Hannover aufgewachsen und zum Studium nach West-Berlin gezogen, war der erste und einzige Westler, der in den 80er Jahren am Leipziger Institut für Literatur studieren durfte. Er lebte offen homosexuell, er war Kommunist und ließ sich schließlich von der DDR einbürgern, 2 Monate vor dem Mauerfall. Für ihn eine Konterrevolution. Als Ronald M. Tschernikau 1991 an AIDS starb, hinterließ er ein umfangreiches, unvollendetes Werk. 8 Jahre nach seinem Tod erschien das 800 Seiten starke Buch unter dem Titel Legende. Und nun, wiederum 20 Jahre später, hat der Berliner Verbrecherverlag Legende neu ediert und an der Volksbühne wird das Collagenwerk inszeniert. Peter Klaus kommt aus der Aufführung. Peter Klaus, Stefan Pucher, der Regie geführt hat, liebt es ja, voluminöse Textmassen dramatisch zu verdichten. Mit was für einer Szene lässt er den Theaterabend beginnen?
Der eiserne Vorhang ist unten, der ist schwarz, darauf in weißer Schrift zu lesen: Wien, West-Berlin, Leipzig-Berlin 1983 bis 91, also im Grunde die Handlungszeit. Und rechts davor ist sowas wie eine Kneipenkulisse, ganz zart angedeutet. Da leuchtet ein Schild vom VEB Grenzquell Wernesgrün. Darunter sitzt eine Frau und sagt: Ich bin Irene Binz, ich bin die Frau im Kofferraum, ich bin der illegale Übertritt, ich bin die Schmach. Sie spricht von Marx, Engels, Lenin, Stalin. Sie outet sich als Kommunistin, die dann aber rübergegangen ist, in den Westen rübergegangen. Das war ja der Jargon in der DDR. Und im Grunde ist das die Mutter des Autors, Ronald M. Tschernikau. Es wird also ganz leise, ganz zärtlich in diesen großen Abend hineingeführt. Und dann geht der eiserne Vorhang hoch. Es gibt Musik, die erinnert zunächst erst einmal so vor allem an jazzige Barklänge, aber noch ganz anderes wird an diesem Abend zu hören sein. Ja, und dann beginnt ein Abend, der einem wirklich den Atem nimmt, der aufregend ist, der irritierend ist, der einem sehr viel Stoff zum Nachdenken gibt.
Es gibt verschiedene Figuren, Fifi, KV, Stino und Tete. Fifi rau, aber herzlich, wird so kurz porträtiert.
Fifi, Pflegetochter einer hochmoralischen Person, die gegen die Waffen der Welt protestiert. Eines Tages reicht es ihr nicht. Eintritt in die verbotene kommunistische Partei. Schreiben für eine Zeitung der Insel, die heimlich von den Kommunisten des Landes bezahlt wird.
Die Insel, ist damit West-Berlin gemeint oder die abgekapselte kleine DDR?
Damit ist West-Berlin gemeint bei Tschernikau, aber heutzutage dürfen wir das in viel größerem Rahmen sehen, denn klar, man sitzt ja im Jahr 2019 in diesem Theaterabend, der zwar 30 Jahre im Grunde zurückblickt und in die Zeit davor, aber auch unsere Gegenwart, das Abgeschiedensein und den Versuch des sich Abschottens vor den vielen Problemen der Welt, das wird reflektiert. Und das Interessante ist ja, Fifi, Tete und die zwei anderen, das sind Götter, hinter denen sich aber, und das wird uns klargemacht, wirkliche Persönlichkeiten verbergen, nämlich die Schauspielerin Therese Giese, der Schriftsteller Klaus Mann, Ulrike Meinhof, die Terroristin und der Altkommunist Max Reimann. Und diese Götter machen sich auf, das ist sozusagen der rote Faden der Erzählung, in der Welt das Glück einzurichten. Sie müssen sich dann aber fragen, warum macht man sich eigentlich lächerlich, wenn man für das Glück der Menschen kämpft? Es ist ein Abend, der solche Fragen stellt und der im Rückblick vor allem eines illustriert, dass die Historie auch eine große Farce war, dass beispielsweise das Gegeneinander von Sozialismus und Kapitalismus letztlich nichts anderes war als ein verzweifelter Überlebenskampf, den beide Systeme, das wissen wir heute, verloren haben.
Wenn Pucher Regie führt, dann werden immer reichlich Musik und Videos eingesetzt. Hat er da heute keine Ausnahme gemacht?
Nein, er hat keine Ausnahme gemacht, das aber mit ungeheurer Eleganz, Stringenz. Oft ist es ja bei ihm so, und das ist auch hier so, und das bietet der Stoff natürlich auch an, dass die Figuren eher erzählen, als dass das Erzählte in szenisches Geschehen aufgelöst werden würde. Aber das funktioniert ganz großartig, wenn auch es ein Problem gibt. Der Autor ist ja Anfang der 1990er Jahre verstorben. Er konnte also die gesellschaftlichen Entwicklungen nicht weiter verfolgen, sodass manche Gesellschaftskritik jetzt doch ein bisschen kuschelig wirkt. Die heutige wichtigen, großen, globalen Probleme, Stichwort Migration, die kannte er nicht und die konnte er auch nicht voraussehen, sodass man manchmal denkt, es müsste noch einen Schritt weitergehen. Das ist stilistisch allerdings allererste Sahne. Es ist kein psychologisch-naturalistisches Spiel, sondern es ist immer Vorführen. Es ist immer auch Comicstrip, es ist auch Show, es gibt auch regelrechte Show-Elemente mit Schlagern. Aber das Stichwort für mich an diesem Abend ist die Ernsthaftigkeit, wenn da scheinbar Absurdes verhandelt wird, etwa das Märchen erzählt wird vom Klohäuschen am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin, das so gern ein Zeitungskiosk gewesen wäre. Dieses Märchen führt auf verblüffende Art und Weise dazu, dass man über den Zustand der Welt nachdenkt und darüber, warum wir Menschen offensichtlich nicht in der Lage sind, aus der Geschichte zu lernen und die möglicherweise richtigen Schlüsse zu ziehen.
Was ich aus unserem Gespräch, Peter Klaus, mitnehme, ist, dass es absolut gut und überfällig ist, dass Legende ein Comeback erlebt.
Ich finde das großartig, sowohl für das Buch und ich finde großartig, dass Pucher mit seinem Team ja wirklich sozusagen mit einer Machete durch diese 800 Seiten gegangen ist, das ungeheuer gekürzt hat, aber auch den Humor erhalten hat, auch die Auseinandersetzung mit schwulem Selbstbewusstsein, eine ganz wichtige Seite des Stoffes und der Persönlichkeit des Autors. Das ist hochintelligent und das Spannende ist, man ist zunächst irritiert und denkt, wie agieren denn die Schauspielerinnen und Schauspieler da? Das ist alles so unglamourös, das ist überhaupt nicht schön, aber man kapiert sehr schnell, dass das ganz bewusst so scheinbar laienhaft ist und einige sind großartig. Eine sei hervorgehoben, das ist Katharina Marie Schubert. Sie war früher am Deutschen Theater beispielsweise. Sie spielt Lydia Königin, eigentlich Lydia Soldat, geborene Königin, eine Kommunistin, die in West-Berlin versucht, dem Kommunismus zum Sieg zu verhelfen und nur eines erlebt, nämlich Scheitern, 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 wie der ganze Abend illustriert, dass die Utopien, die in den 70er, 80er Jahren von den Linken in die Welt getragen wurde, leider auch gescheitert sind.
Stefan Pucher inszeniert Ronald M. Schanikaus Legende an der Berliner Volksbühne. Dank an unseren Premierenkritiker Peter Klaus.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Dass der Kulturmäzen Osman Kavala mit deutschen Organisationen wie dem Goethe-Institut zusammenarbeitete, war Präsident Erdogan ein Dorn im Auge. Die türkische Staatsanwaltschaft wirft dem Mäzen vor, er habe die Gezi-Park-Proteste mitorganisiert und finanziert. Seit mehr als 2 Jahren sitzt Kavala nun schon in Untersuchungshaft. Gestern hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass die Türkei Osman Kavala sofort freilassen muss. Doch aus Ankara gibt es noch keine Reaktion auf die Forderung. Aus Istanbul berichtet Karin Senz.
2013 waren die friedlichen Proteste auf dem zentralen Istanbuler Taksimplatz auch in Deutschland in den Schlagzeilen. Ursprünglich ging es um den Park auf dem Taksimplatz, den Gezi-Park, den die Demonstranten schützen wollten. Später richteten sie sich gegen Präsident Erdogan, der das Protestcamp gewaltsam räumen ließ. Osman Kavala ist ein türkischer Kulturmäzen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Gezi-Park-Proteste mit initiiert und finanziert zu haben. Ziel sei es gewesen, die Regierung zu stürzen. Präsident Erdogan schimpfte 2018:
Gezi-Olaylarında teröristlerin.
Jemand, der während der Gezi-Ereignisse Finanzquelle der Terroristen war, sitzt momentan in Haft. Und wer steckt hinter ihm? Der berühmte ungarische Jude Soros. Dieser Mann gibt sein Vermögen dafür aus, Nationen zu spalten. Er beauftragt damit andere Leute. Warum sollte unsere Justiz einfach so einen Unschuldigen verhaften, jemand, der nichts verbrochen hat? Der angebliche Drahtzieher der Proteste, der US-Milliardär George Soros, wurde bisher nicht festgenommen, aber Osman Kavala. Er sitzt seit mehr als 2 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Silivri bei Istanbul. Dort hat im Sommer der Gezi-Park-Prozess begonnen mit insgesamt 16 Angeklagten. Darunter sind auch der türkische Journalist Can Dündar, der seit 3,5 Jahren in Deutschland lebt, und Osman Kavala. Zum Prozessauftakt kam auch die Grünen-Abgeordnete und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. Damals sagte sie:
Das, was hier passiert, das hat mit Rechtsstaat, mit Demokratie nichts, aber auch gar nichts zu tun.
Es gehe um ein politisches Verfahren. Genau das kritisierten die Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch in ihrer Entscheidung zu dem Fall jetzt. Sie forderten, die türkische Regierung muss dafür sorgen, dass Osman Kavala sofort freikommt. Und sie wurden noch deutlicher. Man habe ihn und andere Menschenrechtsvertreter zum Schweigen bringen wollen. Es mangle an Beweisen für die schweren Vorwürfe. Dabei umfasst die Anklageschrift rund 650 Seiten. Kavalas Anwälte hatten diese im Prozess in der Luft zerrissen. Sie sei dilettantisch. Auch das deutsche Goethe-Institut taucht darin auf. Der heutige Leiter des Istanbuler Instituts, Reimar Volker, kennt die Passage.
Ganz besonders irritierend ist die Tatsache, dass über anderthalb Seiten ein Telefonat transkribiert ist, das meine Vorvorgängerin geführt hat mit Osman Kavala. Da ging es um eine Absprache, wann man sich trifft zu einem Abendessen. Das ist schon sehr irritierend.
Osman Kavala hatte mit dem Goethe-Institut bei seinen Projekten zur Völkerverständigung zwischen Türken, Kurden und Armeniern zusammengearbeitet. Kanzlerin Merkel und andere internationale Spitzenpolitiker suchten bei Besuchen in der Türkei das Gespräch mit dem Intellektuellen. Nach der Entscheidung der Straßburger Richter drückte heute das Goethe-Institut zusammen mit weiteren deutschen Stiftungen seine Hoffnung aus, dass der Fall Osman Kavala schnell geklärt wird und er sich wieder für den Dialog und den Austausch zwischen den Kulturen einsetzen kann. Ankara hat bis jetzt noch nicht offiziell auf die Forderung reagiert, Kavala freizulassen. Als Mitglied des Europarates muss sich die Türkei eigentlich fügen. In einem anderen Fall hatte Präsident Erdogan letztes Jahr allerdings erklärt, er fühle sich nicht daran gebunden. Damals ging es um den früheren Chef der pro-kurdischen HDP, Selahattin Demirtas. Er sitzt seit 3 Jahren in Haft. Statt ihn freizulassen, wie es die Straßburger Richter gefordert hatten, wurde unter anderem ein neuer Haftbefehl gegen ihn erlassen. Osman Kavalas Prozess geht an Weihnachten weiter. Er ist der einzige der 16 Angeklagten, der noch in Haft ist. Bei jedem der Verhandlungstage war die Hoffnung seiner Mitstreiter groß, dass auch er das Gefängnis verlassen kann. Bis jetzt wurden sie aber immer enttäuscht.
Osman Kavala wird seit mehr als 2 Jahren in Untersuchungshaft gehalten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlangt die sofortige Freilassung des Kulturmäzens.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Eine Mutter, die vor häuslicher Gewalt flieht, und 2 Filmemacherinnen, die an ihrem Dokumentarfilmprojekt zu scheitern drohen. Das sind die Figuren von 2 Filmen der Woche, die unser Kritiker Patrick Wilinski für uns gesehen hat. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Fangen wir mit The Kindness of Strangers an. Der Film der dänischen Regisseurin Lone Scherfig eröffnete die diesjährige Berlinale. Der deutsche Untertitel lautet Kleine Wunder unter Fremden. Wer hat denn da die Wunder nötig?
Im Grunde sind es 4 Menschen im heutigen New York, wobei die junge Mutter Clara am meisten davon benötigt. Sie lebt mit ihren 2 Kindern mit einem gewalttätigen Ehemann zusammen und eines Tages ist es einfach zu viel und sie flieht in die große Stadt, wo sie niemanden kennt, mit den Kindern. Sie weiß nicht wohin. Der Mann ist Polizist, also verfolgt er sie auch. Tagsüber gelingt es ihr irgendwie, einen Platz für sich zu finden, doch abends muss sie ins Frauenhaus und auch da gibt es Probleme.
Ich brauche Ihren Ausweis, bitte.
Den kann ich Ihnen nicht geben.
Werden Sie polizeilich gesucht?
Ich kann Ihnen den einfach nicht geben.
Haben Sie denn keine Familie?
Ich habe meine 2 Söhne.
Und woher weiß ich, dass das Ihre sind?
Weil sie unsere Mom ist.
Verstehe.
Dürfen wir denn duschen? Wir sind gleich wieder weg. Dauert 10 Minuten maximal.
Okay. Die Handtücher, bitte.
Und so sehen wir sie, wie sie mit den 2 Söhnen dann immer tiefer in die Armut und Obdachlosigkeit abgleitet. Doch dann begegnet sie Mitarbeitern eines russischen Restaurants, das auch so schön Winterpalast heißt. Und dort langsam über viele Umwege finden viele Fremde zueinander und helfen sich bei den großen und kleinen Krisen.
Auf der Berlinale sorgte der Stil des Films für Stirnrunzeln. Viele Kritiker urteilten, er sei zu kitschig. Ist da was dran?
Ja, das liegt daran, dass Lone Scherfig ein Melodram gedreht hat. Und das ist ja ein Genre, das es sehr schwer bei uns zurzeit hat, weil die Kinogeher, ich gebe es ja auch zu, ich auch, so ein bisschen zynisch geworden sind. Man hat schon irgendwie alles gesehen. Und das Melodram operiert ja mit so großen Gefühlen, mit Pathos. Alles ist bigger than life. Das möchte man irgendwie nicht sehen. Das wirkt lächerlich. Aber ehrlich gesagt, ich will den Film verteidigen, weil auch das Melodrama ein sehr politisches Genre ist, denn die Hauptfiguren, auch in diesem Film, das sind ja Verstoßene, Minderheiten, Menschen, die Hilfe brauchen. Und es ist wunderschön zu sehen, wie Lone Scherfig über ihre Figuren so einen warmen Schleier legt. Die Farben sind immer gesättigt. Obwohl furchtbare Dinge passieren, hat man nie das Gefühl, dass das Schlimmste den Menschen passiert, dass Clara irgendwie noch weiter in die Obdachlosigkeit abdriftet. Da ist eine Hilfe, man kann sich so lustig machen über Nächstenliebe, über so Begriffe, wie einem anderen Menschen die Hand reichen. Das ist old-fashioned, das ist aber sehr überzeugend und es gab mir mal eine Zeit, wo Regisseure wie Frank Capra genau solche Filme gemacht haben und heute sind das Klassiker und ich finde, so etwas Ähnliches gelingt Lone Scherfig hier sehr gut.
Schwenken wir mal zum deutschen Film All I Never Wanted. Das Duo Leonie Stade und Annika Blend hat ihn gedreht. Diese beiden Regisseurinnen wollen mit ihrem Film Einblicke ins Medien- und Modegeschäft geben. Wie machen Sie das?
Ja, das ist ein etwas komplizierter Konzeptfilm, eine sogenannte Mockumentary, also eine fiktive Dokumentation. Wir sehen diese beiden Regisseurinnen, wie sie versuchen, ihr nächstes Dokumentarfilmprojekt zu finanzieren. Darin wollen sie eine 17 Jahre alte Teenagerin begleiten, die versucht, eine Modelkarriere in Mailand zu beginnen, dafür auch ihr Abi sausen lässt. Und auf der anderen Seite haben wir eine End-40erin, eine Schauspielerin, die eine Ermittlerin im Fernsehen ist, aber ihre Figur wurde getötet und sie weiß jetzt nicht, was sie tun soll und nimmt eine Rolle am, ja, im Provinztheater an. Sie soll dort die Jungfrau von Orléans nach Schiller spielen. Sie ist aber Ende 50. Die Jungfrau ist da so 15 Jahre alt. Und das gibt bei dieser Rumpeltruppe sehr viele Probleme, vor allem weil der Regisseur so unfassbar ambitioniert ist und den ganzen Text auch noch rappen lassen möchte.
Er wird Geherr. Johanna nennt man mich. Ich bin nur eines Hirten, niedere Tochter.
Das ist eine ganz pure existenzielle Haltung, die du da hast. Okay.
Ja, genau. Also das sind auch die humoristischen Momente. Die beiden versuchen, den Blick zu werfen, was können Frauen in diesen medialen, dann doch sehr ausgestellten Berufen leisten? Welche Rolle spielt das Alter? Und welche Rolle spielen die Dokumentarfilmemacherinnen, die das ja alles auch ausstellen und für ihre Zwecke benutzen?
Klingt aber doch alles nach einem sehr breiten Genremix.
Ja, es ist ein sehr breiter Genremix. Und mir hätte auch ehrlich gesagt nur eine Geschichte gereicht. Das Stärkste ist wirklich die Episode dieses Provinztheaters, wie dort die Eifersüchteleien eingefangen werden. Das ist brüllend komisch, das ist auch sehr aktuell. Die Episoden mit dem jungen Model gehen meines Erachtens nicht ganz so auf. Das ist ein schöner Beweis dafür, dass der Wille da ist, ein sehr komplexes Werk zu schaffen, aber man hätte sich vielleicht auf eine Idee konzentrieren sollen. Das hätte den Film ehrlich gesagt noch besser gemacht.
All I Never Wanted von Leonie Stade und Annika Blend und der Film The Kindness of Strangers der dänischen Regisseurin Lone Scherfig. Das sind die Filme, die Patrick Wilinski für uns kritisch betrachtet hat. Morgen starten sie in den Kinos. Besten Dank für den Besuch im Studio.
Bitte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
In den Feuilletons vom 12.12. geht es, gleichsam die Schnapszahl würdigend, sehr lustig zu. Die Taz bespricht das derzeit letzte Album des 2016 verstorbenen Leonard Cohen, herausgebracht von dessen Sohn Adam. Um es kurz zu machen, es ist ein knackiger Verriss, enthält aber viele lustige Formulierungen. Geht es um das letzte von Cohen selbst gemischte Album, textet der Kritiker: Musikalisch bleibt es halbwegs pietätvoll. Nekrophiler Edelkitsch und souveräne Todesverachtung halten sich die Waage. Zum Gedenkalbum des Sohnes dagegen heißt es, es habe bei der Produktion der Bullshit-Detektor gefehlt, also habe man Geschmacksverstärker großzügig gestreut. Dann stellt der Tatzmann die grundsätzliche Frage zu diesem Album: Wer ergötzt sich aus welchen Gründen an Nippeln, die sich hinter feinen Stickereien aufrichten wie Brot? Zum Beweis werden diese Textzeilen aus dem englischen Original zitiert. Nippel wie Brot. Das ist auch für Freunde des abartigen Humors ein verstörendes Bild. Die Süddeutsche fragt, ob er sie oder sie ihn gepeitscht habe. Die Rede ist von Ian Fleming, dem James-Bond-Erfinder, und seiner Sado-Maso-Geliebten Anne. Deren Briefe wurden eben teuer versteigert, nämlich 356.000 Euro für 500 Seiten aufgepeitschte Literatur. Dann gibt es noch unterhaltsam Geschriebenes aus der Biografie, nämlich, dass Ian Fleming unglücklich wurde, als aus der peitschenden Geliebten eine brave Ehefrau wurde. Also habe er die titanische Popfigur des James Bond vor allem deshalb erfunden, weil er sich erstens in seiner Ehe langweilte und zweitens, weil er seiner an vermögende Verhältnisse gewöhnten Frau ein artgerechtes Habitat schaffen wollte. Man muss dem lustigen Schicksal dankbar sein dafür, schreibt die SZ und wir stimmen zu. In Stockholm wurde der Literaturnobelpreis dem notorischen Völkermordleugner Peter Handke verliehen. Der Tagesspiegel erwähnt, dass der serbische Präsident Handke würdigte, weil er, Zitat, unübertroffene moralische Qualitäten habe und dass die Serben diesen Nobelpreis, wieder Zitat, als von uns gewonnen ansehen würden, was den Preis quasi zur Massenware macht. Die Welt erstellt ein Psychogramm der Kritik, und geht mit den Handgegnern ins Gericht. Die moralischen Richter des Guten und Vorzüglichsten haben Peter Handke für schuldig erklärt, heißt es. Aber solches würde das Opfer nicht berühren, denn Meinung zählt. Und die hasst Handke, wie Hunde, wie Journalisten. Ein Handke ohne Meinung? Hat die Kollegin noch nie ein Interview mit ihm gelesen? Oder versucht sie, einen Witz zu machen? Die FAZ liefert einen hübschen Erlebnisbericht à la »Meine schönste Ferienfahrt nach Stockholm« und zitiert Handkes lustig wirren Satz, inspiriert von den Wildgänsen aus Selma Lagerlöfs Roman »Wild Geese forever, Strawberry Fields forever, Wild Strawberries forever«. Was, denken wir, wohl so zu deuten ist, dass Handke sich als ein nicht zu verstehender, allenfalls zu erahnender Dichter inszeniert, dessen Worte nicht wörtlich genommen werden dürfen. Die über Serbien schon gar nicht. Das ist nicht einmal unfreiwillig lustig, das ist nur gespenstisch. Lustig dagegen ist, dass ausgerechnet jetzt, wo so viele Briten versuchen, einen europäischen Pass zu bekommen, Campino von den Toten Hosen einen britischen bekommen hat. Es sei eine Freude und Ehre für ihn gewesen, den Eid auf die Queen zu schwören, sagt er, und erwähnt, dass er Fan der Queen war, noch bevor er Punk wurde. Nachdenklich wird er, als die Sprache auf den Brexit kommt. Zitat: Wer weiß, vielleicht wird Großbritannien am Ende besser aufgestellt sein als jene Länder, die weiterhin an etwas festhalten, was in der gegenwärtigen Form der EU große Überlebensprobleme hat. An dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, ist Schluss mit lustig.
Sagt Paul Stenner nach Durchsicht der Feuilletons vom 12. Dezember.